Das Thema der Predigt heute geht, wie die Lektion endet und wie wir gesungen haben, genau in diese Hoffnung hinein. Wir haben vielleicht ganz selten als Adventisten vielleicht so, jedenfalls am Grindel habe ich jetzt nicht so die häufigsten Predigten über die Offenbarung. Glaub aber, dass wenn wir zurückschauen und die DNA schauen, dass da ja eine enorme Kraft drin steckt. Und eigentlich ist unser Fundament, unsere Wurzeln, woher wir kommen. Und manchmal in Religionsunterricht oder in der Jugendgruppe oder sogar in Gesprächen mit Erwachsenen merke ich manchmal, da weiß man gar nicht mehr so richtig die Hintergründe. Und mir geht's heute nicht um eine ausführliche Exegese und prophetische Auslegung. Ich möchte schon mit euch in einen Text hineinschauen, aus der Offenbarung Kapitel 12, 1 bis 17. Aber genau auf den Kern wieder zurückkommen. Manchmal haben wir so ein bisschen, weil ja in der Vergangenheit, kurzer Rückblick, da natürlich auch einiges schiefgegangen ist, dass wir uns geirrt haben, wir haben eine Berechnung gemacht auf die Wiederkunft Jesu und die ist dann nicht eingetroffen. Dann haben wir auch ganz oft danach noch prophetische Auslegungen gemacht, die auch nicht ganz so hingehauen sind, haben also uns geirrt. Und haben ganz oft vorherige prophetische Auslegungen und haben uns oft immer wieder festgesetzt. Und dabei haben manche von uns so eine Ambivalenz in sich, die ich auch in mir habe, wo man denkt, oh, in der möchte man das nicht wieder haben. Ich weiß noch, in Kroatien bei meinem Opa, der hat dann immer wieder erzählt, was da jetzt genau welcher Papst und welche, was da alles wie war, wo ich dann immer dachte, und was habe ich jetzt davon? Also ich habe immer nicht verstanden, was das mit mir zu tun hat. Und Prophetie hat etwas mit uns zu tun. Prophetie soll uns aufbauen, uns Mut machen, uns Hoffnung schenken und uns nicht verunsichern, schon gar nicht erstmal in Systeme werfen, wo wir vielleicht gar nichts mehr verstehen, sondern der Kern der Hoffnung. Worauf hoffst du? Hoffst du darauf, wenn wir manchmal so Geschichten hören, wie die Jünger erleben, wie eine Frau sein Gewand berühren möchte, einfach nur in der Nähe von Jesus sein möchte. Hoffst du darauf, Jesus zu berühren? Hoffst du darauf, ihn zu sehen mit deinen eigenen Augen, nicht nur die Geschichten zu hören? Hoffst du darauf, ihn zu hören, wenn er redet? Vielleicht einfach nur in den Arm genommen zu werden? Ich weiß nicht, wie deine Bilder aussehen, was du hoffst, wenn es um Jesus und dich geht. Was ist deine Sehnsucht da? Die frühen Adventisten hatten diese Hoffnung und das kam in diesen Liedern auch zum Ausdruck. Ich möchte einfach nur bei ihm sein. Ich möchte, dass er kommt. Und ich glaube, er meint es gut mit uns und es wird besser. Das war der eigentliche Ursprung. Einer dieser Texte, ich habe schon gesagt, steht in Offenbarung Kapitel 12, Vers 1 bis 17. Und in diesem Text werdet ihr sehen, ich weiß nicht, welche Überschrift da bei euch steht die Frau und der Drache. Ich habe dem Ganzen jetzt ja eine neue Überschrift gegeben, Markus hat sie schon genannt, zum Himmel schauen und Hoffnung gewinnen. Ich werde mit euch mal den ersten Teil lesen und mir wurde schon gesagt, ich muss da ein bisschen langsamer lesen, weil diese Bilder in der Offenbarung sehr schwierig zu gebärden sind. Deswegen versuche ich jetzt mal noch langsamer zu sein, als ich es ja eh schon immer bin. Dann erschien ein großes Zeichen am Himmel. Ich sah eine Frau, die mit der Sonne bekleidet war, den Mond unter ihren Füßen hatte und eine Krone aus 12 Sternen auf ihrem Kopf trug. Sie war schwanger und schrie vor Schmerzen, denn die Wehen hatten bereits begonnen und die Geburt ihres Kindes stand kurz bevor. Dann erschien noch ein anderes Zeichen am Himmel. Ich sah einen großen roten Drachen mit 7 Köpfen und 10 Hörnern und 7 Kronen auf seinem Kopf. Sein Schwanz fegte ein Drittel der Sterne weg, die er auf die Erde warf. Er stand vor der Frau, die kurz davor war, ihr Kind zu gebären, um es gleich nach der Geburt zu verschlingen. Wie geht das? Ah, doch, so. Sie gebar einen Sohn, der alle Völker mit eisernem Stab regieren sollte. Das Kind wurde zu Gott und seinen Thron hinaufgehoben. Die Frau floh in die Wüste, wo Gott einen Ort für sie bereithielt, an dem 1260 Tage für sie gesorgt wurde. Dann kam es im Himmel zum Krieg. Michael und die Engel unter seinem Befehl kämpften gegen den Drachen und seine Engel. Der Drache verlor den Kampf und wurde aus dem Himmel vertrieben. Dieser große Drache, die alte Schlange, die Teufel genannt wird oder Satan oder der, der die ganze Welt verführt, wurde mit all seinen Engeln auf die Erde geworfen. Wow. Also wie gesagt, die Predigt, eigentlich könnte man dann, da hatten wir in Friedensrecht ein ganzes Seminar zu der Offenbarung, da kann man echt ewig diskutieren. Heute nur, also bitte seht es mir nach, wenn ich den Fokus auf den Kern lege, nur der Kern, die Hoffnung, das Positive. Und es ist schon ein bisschen düster, was da passiert. Da ist die Frau, die bekleidet ist mit der Sonne. Ein starkes Zeichen dafür, dass sie dann diese Sterne, diese Krone aus 12 Sternen trug, dass die Frau zu Gott gehört, aus den 12 Stämmen Israels kommt und einen Sohn gebärt. Das ist jetzt ein Riesensprung, weil ich ja mitten in der Offenbarung anfange und deswegen mache ich die Kurzgeschichte. Seht es mir nach, ich mache nur kurz, erkläre nicht gerade alles. Also die Frau, die Gemeinde Gottes, die aus den 12 Stämmen kommt und den Messias gebären soll. Und dann gegenüber dieser Drache, der verschiedene Köpfe hat und dessen Schwanz, und das ist hier der Kern, ein Drittel der Sterne wegfegt. Und später in Vers 7 wird dann auch noch erklärt, und wir haben das manchmal in Offenbarung chiastisch, da greifen die Kapitel und auch sogar die Verse manchmal aufeinander zu, dass diese Sterne die Engel sind. Ein Drittel der Engel auf seine Seite. Die Frau trug eine Krone von 12 Sternen, das hatten wir gerade, und im Himmel kam es nun zu diesem Krieg. Das Erste, was hier deutlich wird, ist, dass ein Riesenmachtkampf tobt, der für uns erstmal gar nicht so sichtbar ist. Zwischen Gott, der Gemeinde oder Christus und einer Welt, die uns vom Erzählen sagen oder aus der Bibel nur bekannt ist, der Engel. Was hier aber auch gesagt wird, und das ist ganz wichtig, Satan verliert hier als erstes und wird auf die Erde verbannt. Und dann geht der Text da gar nicht mehr weiter drauf ein und geht einfach nur so weiter. Aber hier steckt schon die allererste wichtige Botschaft für die Vorgeschichte. Normalerweise, wenn man einen Kampf verliert, kann es einen auch den Kopf kosten. Wird man platt gemacht, dann stirbt man. Und in Rom hat man früher sogar dann die ganze Familie ausgerottet, damit da bloß keiner mehr von denen überlebt oder sich rächt. Damit es, ne, sauber ist. Hier wird nur geschrieben, dass Satan verbannt wird mit den Engeln. Und jetzt müssen wir uns vorstellen, diese Geschichte setzt einfach nur voraus, das ist die erste Anfechtung an Gott. Satan behauptet, dass Gott nicht gerecht ist, dass er nicht Freiheit gibt und dass er kein liebender Gott ist. Und der Beweis, den tut er gerade. Er verbannt die Engel, ein Drittel, die rebellieren, auf die Erde. Alle, die gegen Gott sind, die macht er klein, die schickt er weg und die will er am liebsten töten. Die Anklage also, ab hier wird deutlich gemacht, Satan klagt Gott an, dass er nicht gerecht ist, dass er nicht liebevoll ist und dass er keinem von uns Freiheit schenkt. Satan verliert diesen Kampf und wird am Leben gelassen. Das Vertrauen zwischen uns und Gott ist zerstört, weil wir denken uns jetzt, auch als Menschen, die da gleich noch mit hineingebunden werden, na, was stimmt denn jetzt? Wie ist denn diese Welt? Und hier wird beschrieben, dass es hier rund geht. Und manchmal haben wir vielleicht auch dieses Gefühl, ja, hier ist nicht, auf diesem Planeten läuft nicht alles rund. Ob das nun mit Engeln zu tun hat oder nicht, sei mal dahingestellt. Aber wem kannst du vertrauen? Kannst du Gott vertrauen? Ich glaube, dass ganz viele Menschen Gott nicht vertrauen können. und diese Frage haben, wenn es dich gibt, wieso lässt du das zu? Bin ich wirklich frei? Darf ich mich entscheiden, egal was ist? Auch für das Böse? Oder kriege ich dann sofort die Konsequenzen auf den Tisch? Gott wirbt hier an dieser Stelle das erste Mal um Vertrauen und sagt, ich lasse alle leben. Eigentlich wird die Prophetie, die hier uns, die Johannes gezeigt wird, macht uns deutlich, hey, da passiert etwas, wovon wir eigentlich keine Ahnung haben, aber sie sagt uns, Gott gibt uns Zeit. Du kannst dir diese Welt anschauen, wie alles läuft. Und manches verstehen wir nicht sofort, auch wie diese Texte, deswegen gehe ich nicht auf jedes Detail, aber hier wird deutlich, hier wird man total verunsichert und gleichzeitig wird geworben um Zeit, um Vertrauen und darum, mach dir dein Bild. Mach dir dein Bild. Und dann geht diese Geschichte hier weiter. Die erste Information, die Rebellion, die wird nicht im Keim erstickt. Und nun, wo wir vielleicht denken, na toll, danke Gott, danke dafür, habe ich ja nicht entschieden. Jetzt ist Satan hier auf diesem Planeten und uns geht schlecht und ich kapiere auch nicht alles. Hättest du nicht, das wurde mir in einer Bibelstunde gesagt von deiner Schwester, warum macht er nicht sofort alles gut und versetzt alle, gibt uns alle guten Voraussetzungen, sorgt dafür, dass es gar nichts Böses geben kann und lässt dann einfach die Option Böse aus. So. Option Böse existiert nicht. Und dann habe ich gefragt, bist du dann wirklich frei? Ja, aber wenn wir so programmiert sind, dass es das Böse nicht gibt, dann hast du ja auch nicht die freie Wahl, zwischen Gut und Böse zu entscheiden. Ist ja logisch. Und ich finde diese Gedankengänge gut und wichtig. Und wir dürfen alle diese Fragen stellen, weil sie eins deutlich machen. Wir haken nun nach und wollen verstehen und eigentlich auch wieder vertrauen. Nur wem? Mir selbst? Wenn ich Gott wäre, würde ich so machen. Das macht übrigens Satan auch so. Das ist jetzt, boah, also ich kann es besser und ich glaube, dass er es falsch macht. Und diese Freiheit ist eine gelogene Freiheit, die wir haben, weil wir sie ja zum Schlechten benutzen. Also was ist das für eine Freiheit? Wären wir doch lieber alle gut. Und ein guter Gott hätte das doch machen können, dass wir alle gut sind und nichts Schlechtes mehr da ist. Das ist so der Konflikt, der hier hineingenommen wird von Johannes. Aber es endet ja nicht mit Vers 9. Der erste Punkt, das ist nur die Vorgeschichte dieser Prophetie ist, Leute, wenn du zum Himmel schaust und plötzlich auftust und siehst, boah, das geht da ab, dann lässt Gott uns mit dieser Nachricht nicht im Regen stehen, so nach dem Motto, ja, da ist ein Kampf, viel Spaß, auch wenn du ihn gerade nicht fühlst, mal gucken, wer so überlebt. Sondern dann ist die Botschaft in Vers 10, und dann hörte ich eine laute Stimme durch den Himmel rufen. Jetzt ist es geschehen, die Rettung und die Kraft durch das Reich unseres Gottes und die Macht seines Christus sind da. Jetzt kommt da plötzlich ein Ereignis rein, wo Johannes sagt, das ist jetzt da. Da ist ein Sieg errungen worden und er macht es fest, welcher Sieg das ist. Denn der Ankläger und seine Brüder, die sie Tag und Nacht vor unserem Gott verklagte, wurde auf die Erde hinabgeworfen. Sie haben ihn durch das Blut des Lammes besiegt, den Ankläger. Dass sie an der Botschaft Gottes festhielten und bereit waren zu sterben. Wow, sie haben ihn besiegt durch das Lamm. Also haben sie ihn gar nicht besiegt. Also nicht selbst. Die Engel, die anderen Engel haben nicht ein Drittel und Satan, der Engel, besiegt, indem sie einfach gewonnen haben, die Schlacht nach dem Motto, 200 sind von denen übergeblieben und 300 von denen oder von denen gar keiner und hier 300 noch am Leben, sondern dadurch, dass das Lamm gestorben ist. Das ist eigentlich die erste Granate in diesem Text. Da ist der Ankläger, also wird er in dem Text auch genannt, und sagt, dieser Gott, dem braucht ihr gar nicht vertrauen. Er gibt euch gar keine wirkliche Freiheit und er liebt euch auch gar nicht, weil sonst hätte er euch nämlich komplett nur gut gemacht. Und dann würde es dieses Leid hier auch gar nicht geben. Und dann würden wir das auch viel besser managen können. Und wirklich frei sind wir eigentlich gar nicht. Das merken wir. Wir können gar nicht alles machen. Oder? Kannst du alle deine Träume verwirklichen? So richtig frei sind wir doch eigentlich gar nicht. Und dann sagt er hier, durch das Blut des Lammes wurde er besiegt. Gott, der angeklagt wird, dass er nicht Freiheit schenkt, dass er nicht liebt, stirbt. Und bringt nicht um. Killt nicht Satan, killt nicht die anderen Engel, sondern stirbt am Kreuz. Er will das Vertrauen zurückgewinnen und sagt, ich meine es wirklich gut mit euch. Ihr müsst mir nicht nachfolgen, ihr müsst mir nicht glauben, aber ich gehe so weit, dass ich mein Leben gebe für eures. Ihr werdet angeklagt, ich werde angeklagt, ihr seid frei. Ihr könnt das Gute wählen und das Böse, schon immer, von Anfang an. Und wir tun es. Und ob du für mich bist oder gegen mich, kennen wir Texte aus der Bibel, ich sterbe für dich. Ob du mich liebst oder ob du nicht an mich glaubst, ich sterbe für dich. So wichtig bist du mir, dass ich an dich glaube, sagt Gott. Das ist die erste Botschaft. Und dann denke ich mir so, wenn man zum Himmel schaut und die Offenbarung liest und dann sieht man all diesen Kampf und bekommt Hoffnungslosigkeit und merkt, die Adventisten damals hatten oft diese Stärke, Mut zu machen. Nicht immer alle, ja. Aber eigentlich hatten sie den Wunsch zu sagen, Gott meint es gut mit uns und wenn er wiederkommt, dann brauchen wir keine Angst zu haben. Dieser Gott hat nichts gegen uns. Er will nicht das Böse. Er will dich retten. Er will ein Leben für dich, das ohne Tod, wie haben wir es gesungen, ohne Krankheit, ohne Schmerz, ohne Leid, ohne Geschrei ist. Ich weiß nicht, welches Wort ihr finden würdet. Glückselig? Friedvoll? Gott wünscht sich Frieden zwischen dir und anderen Menschen, zwischen Nationen, zwischen Politikern, zwischen Wirtschaftsinteressen. Gott wünscht sich, dass wir Frieden haben, dass wir genießen können, dass wir ankommen. Und das ist diese Nachricht. Er hat gewonnen durch das Lamm. Dann geht's weiter in Vers 12. Freut euch, ihr Himmel, und ihr, die in den Himmeln wohnt. Doch über die Erde und das Meer wird Schrecken kommen, denn der Teufel ist voller Zorn zu euch hinabgekommen und er weiß, dass ihm nur wenig Zeit bleibt. Und als der Drache erkannte, dass er auf die Erde hinabgeworfen worden war, verfolgte er die Frau, die das Kind zur Welt gebracht hatte. Aber es wurden ihr die beiden Flügel eines großen Adlers gegeben. So konnte sie an einen Ort fliegen, der in der Wüste für sie vorbereitet worden war, wo sie für 3,5 Jahre versorgt wurde und vor dem Drachen geschützt werden konnte. Dann versuchte der Drache, die Frau mit einer Flut zu ertränken, die er aus seinem Maul herauswarf. Aber die Erde half der Frau, indem sie den Mund öffnete. Und die Flut aus dem Maul des Drachen trank. Da wurde der Drache zornig über die Frau und erklärte ihren übrigen Kindern den Krieg, allen, die die Gebote Gottes halten und bekennen, dass sie zu Christus gehören. Eigentlich dachte ich bei dem Abschnitt eben schon, ja toll, da gewinnt Jesus, da ist der Sieg vollbracht. Und was passiert jetzt? Der Drache ist so zornig, dass er die Frau weiter verfolgt, dass er alle, die an Jesus glauben, verschlingen will und so eine Flut ausspült. Und wo man sich denkt, ich dachte, jetzt ist der Sieg errungen. Und wir feiern das Ostern. Den Sieg am Kreuz. Und die Frage ist dann da ja, wenn der Sieg da ist, warum sieht man das nicht? Auf was warten wir noch? Auf was warten wir noch? Auf was warten wir noch, war die große Frage aller Christen. Auf was warten wir eigentlich noch? Jesus hat gesagt, als er das erste Mal gekommen ist, die Zeit ist erfüllt. Und dann sagt er, das Reich ist jetzt schon da, aber es ist noch nicht vollendet. Aber ich verspreche euch, ich komme wieder. Ich verspreche euch, ich komme wieder und das Reich wird vollendet werden. Ein bisschen wirkt das so, als wenn wir so jetzt alleine gelassen werden. Ja, der Sieg ist da, dann will das jetzt noch vollenden. Warum macht er nicht schnipp schnipp und vollendet das und Ende ist? Schöne heile Welt. Die Offenbarung, Prophetie soll Mut machen und Hoffnung geben. In jeder Zeit. Sie soll uns nicht erdrücken, uns nicht die Hoffnung nehmen, sondern sie soll uns Hoffnung geben. Und was ist die Hoffnung? Die Hoffnung ist, dass Gott glaubt, dass das Reich jetzt schon da ist und wir nicht alleine sind. So, ganz schwierig, dieser Satz, finde ich. Weil ich finde, er ist nicht zufriedenstellend auf den ersten Blick. So, das Reich ist schon da, die Hoffnung ist da, es ist jetzt schon erlebbar und trotzdem erlebe ich noch Anfechtung. Und ich frage mich, wenn es Prophetie gibt, wofür sollen wir das wissen? Soll das Vertröstung sein? Ich weiß nicht, die meisten Antworten, die ich so von Freunden habe, die sagen, auch bei Beerdigung, das ist eigentlich nur Vertröstung. Ihr glaubt an eine neue Welt, die kommt dann irgendwann. Das ist Vertröstung. Besser als zu glauben, der Tod und dann ist Ende. Ich merke, dass dieser ganze Konflikt, der hier aufgezeigt wird, immer noch Vertrauensarbeit ist. Und die Vertrauensarbeit Gottes nicht aufhört. Er hat vielleicht den Sieg errungen am Kreuz. Aber er sieht immer noch, dass das Vertrauen noch nicht wiederhergestellt ist. Und den Satz, den Jesus das erste Mal gesagt hat, den verwendet er auch für sein Kommen und sagt, die Zeit wird erfüllt und diese Zeit kennt nur der Vater und macht damit deutlich, in meiner Hand, in meiner Macht liegt es, wenn die Zeit erfüllt ist und in dieser Zwischenzeit, wie dann in den Paulusbriefen deutlich gemacht, glaubt mir, das liegt nur daran, dass ich so viele von euch gewinnen möchte. Und gewinnen ist ja was gewinnen für die richtige Sache, für eine Überzeugung, nein, fürs Leben. Ich glaube, dass du für ein Leben geschaffen bist, das anders ist. Ein Leben ohne Schmerz, ohne Leid, ohne Geschrei. Und dafür tritt Gott ein. Er möchte, dass wir ewig leben und gut, dass es uns gut geht. Und er sagt, in meiner Zeit ist es, weil ich das erfülle. Und vertraut mir, dass ich die Zeit, auch wenn ihr nicht versteht, warum das bald noch nicht eingetroffen ist, dass ich möchte, dass ich so viele zum Leben gewinne, wie nur möglich. Und ich werbe um Vertrauen und Freiheit, dass ihr sie habt. Ich sie euch gebe, ihr sie nutzen könnt. Also schaut auf zum Himmel, das Erste, denn Jesus hat gewonnen. Das Zweite, Jesus ist bei uns. Hoffnung, Gewinn. Für mich löst das nicht alle Fragen. Auch die ganzen Fragen, die noch in diesem Text auftauchen, da sind noch viele, viele Fragen. Aber wenn ich weiß, dass wir gewonnen haben, dass ich nicht alleine bin, und zwar egal in welcher Situation, ob es mir gut geht und ich deswegen sage, ich kann mein Leben selbst managen, oder ob es mir schlecht geht und ich sage, Gott, ey, das Versprechen, dass es mir gut gehen soll, löst du bei mir aber nicht ein. Da sagt Gott, ich weiß, ich habe dir ein anderes Leben versprochen, aber glaub mir, dass ich es gut mit dir meine. Vertrau mir, dass ich das nicht wollte. Und deswegen sage ich meinen Freunden manchmal, ja, vielleicht habt ihr recht. Es ist eine Art Vertröstung, weil das Leben, was er uns versprochen hat, bekomme ich jetzt noch nicht. Aber er sagt nicht, dass das Leben, was wir jetzt haben, deswegen unwichtig ist. Dass wir es nicht leben sollen und dass wir es nicht genießen sollen. Dass wir nicht kämpfen sollen für das Gute, für das Licht und die Hoffnung. Und wenn ich mir so die Welt anschaue, dann frage ich mich, was bin ich für ein Mensch? Bin ich ein Adventist, der sagt, ich hoffe auf das Gute, oder bin ich jemand, der sagt, alles ist schlecht? Guck euch die Kriege an, die wirtschaftliche Situation, und wir stimmen in den Chor des Schlechtredens ein. Und es ist vieles schlecht. Nur was hilft es mir, wenn ich alles schlecht mache? Andere können es ja besser machen. Und dann zeigen wir schnell mit den Fingern auf andere und sie sollen etwas tun. Und Gott sagt, es liegt auch in deinen Händen, wie dein Blick ist. Nicht, ob alles besser wird, sondern es liegt auch in deinen Händen, wie dein Blick ist, ob du hoffst oder die Hoffnung verlierst. Der dritte Punkt ist, das wird hier wenig angesprochen, aber es wird zum Ausklang in Kapitel 12 wird's angerissen, in Vers 17. Da wurde der Drache zornig über die Frau und erklärte den übrigen Kindern den Krieg, allen, die die Gebote Gottes halten und bekennen, dass sie zu Christus gehören. Und erst später, wenn man dann weiterliest, geht's darum, dass er sagt, Jesus kommt wieder. Und da ist eine Gruppe von Menschen, und zwar von allen Menschen, die da glauben, dass er wiederkommt, die an Jesus Christus festhalten, die für diese Hoffnung eintreten. Und das ist nicht festmachbar an einer Kirche, an einer Institution oder sonst noch was, sondern es sind alle Menschen, steht hier, die diese Hoffnung teilen, die sagen, wir kämpfen darum, mit den guten Waffen des Geistes, würde Paulus sagen, mit Liebe, Sanftmut, Geduld, mit Hoffnung, dass die Hoffnung nicht stirbt. Dass die Adventhoffnung, dass Jesus es gut mit uns meint und dass er wiederkommt, dass sie aufrechterhalten wird. Und dann merke ich, ja, ich bin Adventist. Und sogar wenn ich mit Kollegen rede von anderen Kirchen, dann sagen die, ja, in dem Punkt sind wir auch Adventisten. Das glauben wir auch. Sag ich, ja, das ist Adventhoffnung. Adventhoffnung ist nicht schlecht machen und Verschwörungstheorien groß zu machen und bestimmte Sachen aufzuzählen. Kann man alles machen, ist ziemlich spannend. Sherlock Holmes macht echt viel Spaß. Aber wir vergessen dann oft den Kern, dass Gott das Vertrauen wiedergewinnen möchte. Dass es darum geht, mit uns zu leben. Und dass in all diesen Sachen es Hoffnung gibt. Dass der Tod nicht das letzte Wort hat. Das Leid auch nicht. Auch nicht Schmerz und Geschrei und auch nicht der Streit. Und dafür möchte ich eintreten. Amen.